Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen in dieser Woche mal wieder, muss man sagen, darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Wir sind noch da.
Ja, schön, machen wir ein schönes Zwischenfazit. Ja. Ne? Wir strecken ja unsere Sommerpause, unseren Podcast-Urlaub ein bisschen in die Länge. Kieler Woche kommt dann, dann ist die Mannschaft dann im Trainingslager in den USA. Aber zwischendurch wollten wir doch mal uns mal zu Wort melden. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig und gut.
Genau, wenn man noch weiß, wie wir uns anhören, ne?
Ja, das kann natürlich auch zu einer gewissen Entwöhnung führen, sowas. Ja. Und das ist auch nicht schön.
Nee, wollen wir nicht.
Nein.
Wir wollen ja, dass alle dabei bleiben.
So.
Und so gucken wir dann heute mal, was bei Holstein los ist. Denn es ist was los, auch wenn auf dem Platz noch Pause ist. Am Wochenende geht es da wieder los. Jetzt am Kieler Woche, Auftaktwochenende mit Leistungsdiagnostik, Laktattest, die sehr beliebten Dinge zu Beginn.
Und, ja, weiß gar nicht, ob die noch gemacht werden, aber sowas in die Richtung so auf jeden Fall. Ne?
Genau, Montag Trainingsauftakt in Gettorf dann, so wie letzte Saison da und dann bewegen wir uns auf das Trainingslager in den USA zu, was dann am zweiten Kieler Woche-Wochenende startet. Aber dazu unterhalten wir uns, glaube ich, später noch.
Ja.
Ansonsten haben wir einen neuen Aufsichtsrat jetzt mit außerordentlicher Mitgliederversammlung. Vergangene Woche Freitag. 9 Menschen sind in diesem Gremium jetzt drin.
Mhm.
6 waren es vorher. Nur Hermann Langnes ist geblieben. Wir haben ja ausgiebig berichtet auf allen Kanälen. Will jetzt gar nicht alle einzeln irgendwie nennen. Nur, Entschuldigung, nur einmal sagen, dass ich finde, es ist insgesamt eine ganz gute Mischung. So, mit Svenja Neven eine Frau. Das hätte vielleicht noch mehr sein können. War ja auch mit Britta Karlsson noch jemand in der Verlosung. Aber ein Ex-Profi hätte vielleicht gut getan.
Also das ist das, dass die kaufmännische Expertise reichlich vertreten ist, ist ja logisch, wenn man sich die Werdegänge, Berufe der neuen Aufsichtsratsmitglieder anguckt. Mit einer Frau hast du gesagt. Was mir dann natürlich die beiden Vertreter der aktiven Fanszene ist ja auch ein Novum für Kiel. Finde ich eigentlich auch gut. Ne, das ist dann ist die Palette da der Meinungsvielfalt gut abgedeckt. Ne, was mir ein bisschen fehlt, ist die sportliche Expertise in dem Aufsichtsrat. Jetzt ist da Thorsten Neumann, die Älteren kennen ihn noch sicherlich als Spieler von Holstein, Urgestein sozusagen.
Am ersten Zweitliga-Aufstieg
ja, beteiligt. Ja, genau, unter anderem. Als Mittelfeld- und Außenverteidiger. Legendäre Geschichte mit ihm ist, hat er schon 50.000 Mal erzählt. Ich glaube 1:6 war es bei Rot-Weiß Essen oder sowas. Stand so zur Halbzeit 0:4 oder 0:5, ich weiß es nicht mehr genau, das Ergebnis. Da hat dann Ente Lippens zu ihm gesagt, also in der Halbzeit beim Gang in die Kabine, also hoch gewinnt ihr heute nicht mehr. Ne? Also da ist schon, was jetzt den reinen Praxisbezug anbelangt, ist dann natürlich durch Thorsten, ich darf den duzen, weil ich den auch schon seit Zeit ewig kenne, sicherlich Fachwissen vorhanden. Aber es geht ja um Profigeschäft und das hätte ich mir gewünscht, auch vielleicht so eine Art Bindeglied, der vielleicht öfters mal beim Training ist, sich da auch mal mit Trainer oder Olaf Rebbe als Sportchef unterhält, vielleicht mal von Spielern mal irgendwie Stimmung aufnimmt, einfach der mehr so den die Präsenz auch an der Mannschaft hat. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht. Vielleicht ist es zu viel verlangt für einen Aufsichtsrat. Vielleicht ist das nicht das Anforderungsprofil. Ich hätte es mir gewünscht und das ist jetzt nicht der Fall. Ansonsten gibt es daran nicht viel auszusetzen. Ich denke, der ruhige und seriöse Weg, der bisher da beschritten worden ist, ohne große Hektik und so weiter, wird so weitergehen. Auch die wirtschaftlichen Komponenten werden sicherlich da abgedeckt in Form der vernünftigen kaufmännischen Gebaren, ohne große Risikogeschichten oder sowas. Das glaube ich, das ist alles gesaved und das ist schon mal gut, auf jeden Fall. Das andere, wie gesagt, vielleicht kommt man irgendwann dazu, dass man sagt, Mensch, wir brauchen auch irgendeinen, der mal ein bisschen hin und her switcht und noch näher Kontakt hat, damit man in den turnusmäßigen Aufsichtsratssitzungen nicht nur den Input von den operativ Handelnden bekommt, sprich Trainer, sprich Geschäftspräsident, Geschäftsführer und so weiter, sondern vielleicht auch eigene Wahrnehmungen hat, die man dann da ausdiskutieren kann und dann vielleicht zu einem noch optimaleren, was es eigentlich nicht gibt, diese Definition noch optimaler, aber ich sage das trotzdem mal, zu einer noch optimaleren Lösung findet. Im Moment ist das aber
ja,
aber
alles, Chico. Genau, würde ich auch sagen. Ist ja auch erstmal, und so kennt man es ja auch von Holstein, eher im Hintergrund wirklich als Kontrollgremium, ne?
Genau.
Und diese Hintergrundarbeit und, wie du es gesagt hast, ruhige, besonnene Arbeit mit Blick einfach auf die Dinge. Ich glaube, dass man da durchaus positiv gestimmt in die Zukunft gucken kann mit diesem neu gewählten Aufsichtsrat.
Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Andreas Breitner eben als Innenminister und so weiter von Schleswig-Holstein, dass der den Vorsitz da übernimmt. Aber das ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Ist letztendlich auch nicht egal, aber er ist natürlich dann der Sprachrohr auch des Aufsichts, oder er wäre der Sprachrohr des Aufsichtsrates, gebrieft in der Politik und so weiter und so weiter. Das würde sich fast anbieten. Aber vielleicht kommt man auch da zu einer anderen Lösung. Sind wir mal gespannt.
Genau, das warten wir jetzt erstmal ab. Noch spannender, und das, was ja wirklich auch in der Sommerpause immer interessiert, ist tatsächlich im operativen Bereich des Geschäftsführers Sport anzusiedeln. Ja. Ne? Die Personalplanung, Transferzeit ist ja immer irgendwie ein bisschen so Grundkribbeln drin, ne? Könnte immer was kommen und es gibt viele Gerüchte und so weiter. Auch Personal bei Holstein ist schon viel passiert. Einiges, was klar war, anderes, was jetzt vielleicht ein bisschen überraschender kam. Sehr interessant, finde ich insgesamt. Ne? Also man kann es relativ nüchtern zusammenfassen. Wir haben 8 Abgänge bei Holstein. Davon war ja auch einiges schon bekannt. Luis Holtby unter anderem, genau wie Marvin Schulz, jetzt noch ohne Nachricht, wo es hingeht, wo es weitergeht. Aber da ist dann sind die Verträge ausgelaufen. Gleiches gilt für Timo Becker, der zu Schalke zurückgekehrt ist. Colin Kleine-Bekel.
Der ist tatsächlich zum VfL Bochum.
Tatsächlich nach Bochum gegangen ist.
Schon erstaunlich. Aber gut, es wird Gründe geben, da wollen wir nicht nachkarten. Aber dieses Gerücht hielt sich ja schon fast seit Januar oder Februar oder sowas und das gab ja auch gar keinen anderen Club, der da groß an der Gerüchtebörse gehandelt wurde. Nur vorstellen konnte man sich das irgendwie nicht so wirklich und ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen, aber bitte, der Colin wird hoffentlich wissen, was er tut oder was er da getan hat und vielleicht geht seine Rechnung ja auch auf. Da drücken wir ihm mal die Daumen. Muss ja nicht unbedingt in den Spielen gegen Holstein sein oder sowas, aber grundsätzlich drücken wir ihm mal die Daumen, dass da seine Wünsche sportlich in Erfüllung gehen.
Genau, so sieht es aus.
So sind wir ja hier in Kiel.
Ja, alles gut. Also jetzt, da ist mit Sicherheit einiges schiefgelaufen in der Kommunikation und vielleicht auch im Umgang und insgesamt in der Planung seiner Zukunft hier in Kiel. Alles ja ein bisschen überschattet von der schweren Verletzung aus dem März vergangenen Jahres, die ja dann doch wirklich auch lange gedauert hat, bis es auskuriert war. Kreuzbandriss ist ja wirklich auch für einen Fußballer, kann auch, wenn es blöd läuft, Karriereende bedeuten.
Insofern, war ja noch ein bisschen mehr kaputt.
Genau, also all das spielte damit rein. sein. Ja. Da ist sicherlich nicht alles glatt gelaufen. Trotzdem ist es, also zumindest von mir aus jetzt, es gibt keinerlei Groll oder irgendwas. Ja, ne? Also das ist wie es ist. Jetzt steht er beim VfL Bochum mit Absteiger in die zweite Liga unter Vertrag. Und dann schauen wir mal, wie es sich da weiterentwickelt. Dominik Jaworczyk ist zurück, erstmal zurück zumindest in Žilina in der Slowakei. Der Leihvertrag ist ausgelaufen. Dann haben wir jetzt kürzlich Benedikt Pichler.
Ja, wir haben das, da kommen noch die drei genau, die eine Ablöse gebracht haben. Ne?
Genau, das ist es nämlich. Benedikt Pichler jetzt kürzlich für kolportiert rund 800.000 Euro bis 1 Million mit Boni zu Hannover 96, ebenso wie Jonas Sterner, der ausgeliehen war an Dresden.
Ist der dritte Rechtsverteidiger, ne? Den Hannover aus Kiel holt, ne?
Ja.
Nach Yannick Dehm und Phil Neumann, der da mittlerweile in die Dreierkette übergesiedelt ist, und ist jetzt Jonas Sterner. Da haben sie gut gesagt, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, den nehmen wir. Ne?
Ersetzt quasi ja auch so ein bisschen Yannick Dehm, der jetzt nach Fürth gegangen ist. Sterner 400.000, was sich noch auf 600.000 Euro erhöhen kann. Und dann der Abgang, der zu erwarten war, der aber trotzdem wehtut, muss man so sagen. Nikolai Remberg zum HSV, die Hamburger Bundesliga-Rückkehrer, die Ausstiegsklausel gezogen in Höhe von 2,4 Millionen Euro.
Ja, das finden, da deckt sich genau in meiner Einschätzung Rembos Abgang, das tut weh, sowohl sportlich als auch menschlich, weil hätte man sich vorstellen können, dass er sogar die Mannschaftsführerbinde bekommt da, obwohl er noch relativ jung ist. Mit seinem 24, glaube ich, ist er im Moment noch. Trotzdem hat er sich ja so einen Status erarbeitet hier, der das rechtfertigt hätte. Ja,
der ist auch einfach ein Typ, ne? Muss man wirklich sagen. Also.
Aber wer will es ihm verdenken, ne? Ja. Wenn clever Vertrag ausgehandelt, noch Vertragsverlängerung mit der Ausstiegsklausel, gehörte zu den Topverdienern hier in Kiel, aber in Hamburg in der ersten Liga wird er sicherlich deutlich mehr verdienen, und das ist Bundesliga, das ist nicht weit weg, das liegt hier auch auf der Strecke nach Münster oder Rheine, wo er ja gerne hin und her fährt, da in alter Verbundenheit. Also das sind zu viele Argumente.
Ja, auch von der sportlichen Entwicklung. Ja. Ne? Also ist ein Bundesliga-Aufsteiger auch genau das richtige Kaliber, um weiterhin oben dabei zu bleiben, ohne dass man sich der Gefahr aussetzt, wirklich von Anfang an hinten dran zu sein.
So ist es.
Ne? Also das passt alles zusammen. Ja,
Trainer, jung, also auch wichtig für ihn. Ja. Also das ist schon ein Paket, was man nachvollziehen, oder was sicherlich gut ist für Rembo und was auch sehr nachvollziehbar ist.
Ja, absolut.
Bei Benny Pichler ist es, finde ich, menschlich schade, weil das ist ein wirklich cooler Typ gewesen, schon als er hierher gekommen ist. Aber ich habe noch im Mai vor dem letzten Spiel mit ihm längere Zeit mich unterhalten, und da hat er schon angedeutet, dass er sich einen Tapetenwechsel wirklich vorstellen kann. War ja schon im Winter beim ersten FC Köln im Gespräch. Und man hatte den Eindruck, dass Kiel auf ihn irgend sowas wie eine kleine, das ist jetzt viel zu hoch gegriffen oder so, aber eine kleine sportliche Depression auslöst, weil er irgendwie nicht weiß, hat sich wertgeschätzt gefühlt, kein Groll oder sonstiges. Aber er hat ja auch gemerkt, er hat in der Rückserie, glaube ich, 54 Einsatzminuten gehabt jetzt in der abgelaufenen Saison. Ja, das ist natürlich für so einen Spieler wie Benny Pichler deutlich zu wenig für die eigenen Ansprüche. Ist aber auch sehr verletzungsanfällig gewesen, das wissen wir alle. Braucht man sich nur die Historie anzugucken hier in Kiel. Und ich sag menschlich, auch für die Mannschaft, auch für die Kabine, sicherlich auch ein Verlust. Sportlich, rein sportlich betrachtet, sehe ich das nicht als Verlust. So leid mir das tut, weil das ist der Mann gewesen, weil hat ja auch jeder gelesen, mittlerweile 10-mal irgendwo, der gegen Düsseldorf das 1-0 am Aufstiegsabend geköpft hat, was das Spiel das 1-1 ausging und danach der Aufstieg in die Bundesliga feststand. Also das ist natürlich in der Chronik zu 100% verankert. Vielleicht wird ihm auch irgendwann nochmal eine Straße gewidmet. Das kennt man ja hier in Kiel, solche Sachen. aber jetzt akut, aktuell, vielleicht straft er mich Lügen, ich würde es ihm auch wünschen irgendwo. Und er blüht da bei Hannover 96 an der Leine wunderbar auf, irgendwie unter Christian Titz als neuen Trainer. Aber also für Holstein im Moment, glaube ich, ist es für ihn besser zu wechseln.
Ja.
Und ich glaube, für den Club das kann man verkraften.
Ist es okay, ne?
Das
es,
ist okay,
es ist
ja.
In Ordnung, ja, mhm. Würde ich auch sagen. Ja, muss ich nur gucken, muss ich nur ein neues Angelrevier suchen, ne?
Das ja, ist, das
in Maschsee ist das Angeln verboten.
Ja, das ich glaube, da soll ja auch der Dorsch so wenig geworden sein. Habe ich gehört, ja, ich weiß ja, das ja, nicht ja. Genau irgendwo,
ja.
Ne?
Ja. Vielleicht kommt er ja deswegen nochmal zurück.
Die Makrele hat sich da invasiv breit gemacht.
Das, ja, das freischwimmende Fischstäbchen.
Kronzagner Makrele hat invasiv.
Ja, da muss man aufpassen.
Da muss man aufpassen. Muss man aufpassen.
Vielleicht kommt er ja zum Angelurlaub nochmal an die Förde.
Ja, Thorsten, Liga-Obmann oder Betreuer Petersen würde sich freuen.
Ja,
ne?
Definitiv.
Als Oberchefangler und John Tolkien ja wohl offensichtlich auch. Ja. Soll sich ja auch freuen beim Angeln, ne?
Ja.
Ja,
so sieht's aus. Ja, also das stimmt. Ich bin da auch dabei. Das ist, es war eine schöne Zeit, vier Jahre,
ja.
Muss man auch sagen. Also das ist jetzt keiner, der von Verein zu Verein zieht oder so, ne? Also das war ein feiner Kerl.
Ja, aber man hat so seine Grundstimmung, ne? Die durch die Verletzungsmisere, die er hier erlitten hat, konnte man den leichten Verfall seiner Grundstimmung selbst von außen feststellen, als er hierher gekommen ist und auch in der ersten Zeit immer der Typ Skilehrer aus Österreich, ne? Boah, groß, breitschulterig, immer ein Spruch auf den Lippen, die Leute, seine Kollegen da schön auf die Schippe genommen und so weiter, ne? Und das ist jetzt sukzessive immer leiser geworden, ne? Immer noch, jetzt nicht, dass er nur mit hängenden Schultern durch die Gegend gerannt ist, aber so diese Richtung. Und da ist es ab und zu dann wichtig, auch für den Spieler selber, einfach mal die Kabine zu wechseln.
Ja. Genau, Remberg, haben wir gesagt, tut weh, aber, jetzt kommt das Aber, der Ersatz ist super spannend, ne? Super spannend. Also das ist jetzt in erster Linie, das ist ja immer so 1:1 ersetzen, ist scheißegal, es sind ein paar Spieler, die da in diese Rolle dann reinwachsen können, ne? Das ist einmal Robert Wagner, der vom SC Freiburg ausgeliehen wurde, der in der vergangenen Saison an den FC St. Pauli ausgeliehen war, da 12 Bundesligaspiele gemacht hat, zwischendurch gut 4 Monate verletzt war dann ein bisschen raus da, trotzdem sehr interessanter junger Spieler und für mich total interessant, total spannend, Caspar Davidson von Aalborg BK, 20 Jahre alt, dänischer U20-Nationalspieler.
Hast du in den letzten Wochen irgendwie einen dänischen Nachhilfekurs genommen?
Mein Dänisch ist nicht schlecht. Genau, also in Deutschland wird er wahrscheinlich hier Kasper Davidsen genannt.
Bei mir
genannt
ist es
werden.
Kasper Davidsen.
Kasper Davidsen wäre die dänische Aussprache.
Schön.
U20-Nationalspieler, 1,91 Meter lang, trotzdem fix auf den Beinen, so ein typischer moderner Sechser, könnte man sagen, ne? Also laufstark, schnell, gutes Passspiel, wirklich, wirklich spannend.
Ich hab Sportchef Olaf Remmel gefragt, weil das erinnert ja von der Körpergröße und von der Statur, was man von Bildern und Videos sehen kann. Ich kenne den Spieler persönlich nicht, muss ich Ehrlichkeit sagen. Ich habe den auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das unterscheidet dann doch irgendwie professionelle Kader.
Was?
Ja, ich muss es mal, also in der Personalie muss ich es mal zugeben irgendwo. Also. Ja, unglaublich, ne? Erinnert fatal an Atakan Karazor.
Ja, das stimmt.
2017, glaube ich, war es hierher gekommen ist, nach dem Aufstieg oder 2018, ich weiß nicht mehr ganz genau, und 2 Jahre später dann zum VfB Stuttgart gezogen ist mit dem damaligen Trainer Tim Walter und über dessen Laufbahn muss man ja nicht mehr sprechen, Mannschaftsführer jetzt und so weiter, ist bei großen internationalen Clubs, steht er auf einer Kandidatenliste und da hat Olaf Rebbe zu mir gesagt, ja, von der Körpergröße, also der ist nur deutlich schneller, der Kasper. Und wir dürfen wirklich sehr, sehr, sehr gespannt sein.
Ja.
Also es sind ja bei solchen Spielern, die ein so hohes Entwicklungspotenzial offensichtlich besitzen, wie es der junge Mann denn wohl besitzen soll, ist natürlich immer ein bisschen Vorsicht geboten. bleibt er unverletzt, akklimatisiert er sich in neuer Liga, neuen Club. Ja. Das ist das erste Mal, dass er da aus Aalborg weg ist.
Genau, ne? Das ist ja da ausgebildet.
Richtig oder ist falsch ausgesprochen?
Auf Deutsch ist das richtig.
Und auf Dänisch?
Aalborg.
Also aus Aalborg. Das erste Mal weg. Und das sind immer Komponenten, die auch junge Leute erstmal verkraften müssen.
Ja.
Vielleicht gibt es auch am Anfang noch keinen Startelf-Einsatz, dass man sich erst reinkämpfen muss und so weiter und so weiter. Das sind viele, viele Sachen. Fakt ist, dass Spieler aus Skandinavien und speziell aus Dänemark auf diesen Positionen super, super ausgebildet sind.
Ja.
Also da gibt es wahrscheinlich 10 in der ersten dänischen Liga, die ähnliches Potenzial haben, älter sind wahrscheinlich, nicht ganz so groß, aber von der taktischen Ausbildung, von der technischen Ausbildung auf einem ähnlichen Niveau sich befinden. Also das ist, und dänische Spieler besitzen in aller Regel eine Mentalität, die auf der Position auch nicht ganz falsch ist. Die sind nämlich teilweise ein bisschen fies im Zweikampf, wenn ich das mal so sagen darf, und das wirklich im positiven Sinne. Also da wird auch gerne mal
die Mikkel-Wennelbo-Mentalität, die
genau.
In Holstein immer, an die man sich immer noch gerne erinnert.
Genau, ne? Bulldozer. Muss
man tatsächlich sagen.
Bulldozer.
Aber es ist wirklich, also er ist technisch auch hervorragend ausgebildet. Ne?
Ja.
Das ist alles in Aalborg durchlaufen, die ganze Jugend. Das ist wirklich Tapetenwechsel komplett. Das erste Mal weg und dann gleich Ausland.
Mhm.
Holstein
obwohl das ja jetzt auch keine Weltreise ist nach Hause, ne?
Nee, natürlich nicht. Aber es ist trotzdem ja andere Umgebung, nicht das gewohnte Umfeld. Ne? So, dann neue Sprache, weil jetzt in Nordjütland ist das Deutsche nicht mehr so ganz vertreten, wie das jetzt hier direkt hinter der Grenze ist und so weiter. Ne? Also das sind schon ein paar Sachen, die da eine Rolle spielen. Trotzdem, ich finde den super spannend. Ich verfolge Superliga tatsächlich ein bisschen. Holstein hat da ein bisschen Glück, glaube ich, auch gehabt tatsächlich in dem Moment, weil Aalborg ja direkt wieder abgestiegen ist.
Genau.
Als Aufsteiger. Und die haben einen super Saisonstart gehabt und das ist nämlich auch ganz interessant, finde ich, die hatten vor der Saison als Aufsteiger, haben eigentlich immer, die sind in Dänemark bekannt für einen sehr anspruchsvollen, gepflegten Kombinationsfußball und haben aber ihr Grundkonzept so ein bisschen umgestellt, ein dänisches Medium bezeichnet das als Red Bull-Fußball, so ein bisschen Power-Fußball, ne?
Okay.
Extreme Physis, Fokus auf Physis und Geschwindigkeit, überfallartig und da haben sie am Saisonanfang haben sie eine gute Rolle gespielt, waren da im Tabellenmittelfeld.
Dann überpowered wahrscheinlich.
Und haben es dann am Ende einfach nicht mehr auf die Kette gekriegt, aber auch mit ein, zwei erfahrenen Leuten sehr junge Mannschaft gehabt. Er hat ein bisschen Lehrgeld bezahlt am Anfang, hat sich aber sehr, sehr schnell akklimatisiert, etabliert, war Stammspieler und hat einfach immer noch ein riesen Entwicklungspotenzial.
Ja, logisch. Ne?
1,6 Millionen Euro
hat
er gekostet.
Eine Position vor ihm oder vielleicht anderthalb Positionen vor ihm ist der nächste, zur Kategorie Robert Wagner übrigens auch, ne?
Der
Ex-U21-Nationalspieler, wollen wir jetzt hier nicht verschmähen, aber das sind eben die beiden Skandinavier, die da neu zukommen mit Jonas Terkelsen, den ich meine, von, wie heißt der Club jetzt, da kennst du hier Norwegisch bestimmt.
Norwegisch ist ja wie? Das weiß ich nicht.
Nee,
das ist ja.
Strømsgodset oder so ähnlich, ne? IF Drammen.
Strømsgodset, genau. genau, nee, Norwegisch geht ja tatsächlich in der Aussprache nochmal ganz, teilweise ganz weg vom Dänischen.
Ja. Ja, das ist richtig. Ich dachte, das wärst du so, lingual wärst du so unterwegs, so, weißt du, wie so ein Großer.
Ja, immer. natürlich. Nein, ist alles richtig.
Mhm.
Alles
richtig. 22, ne?
Ja.
Ja, das ist, das könnte, mit solchen Begriffen muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein, ne? Aber das könnte ein Königstransfer werden, ne? Also, so ist jedenfalls auch die Hoffnung bei den Kieler Verantwortlichen. Boah, der Ex-U21-Nationalspieler von Norwegen, wunderbare Technik, Torgefahr, tja, was soll man sagen, ne? Muss es auf den Platz bringen. Ne?
Genau, also kommt ja auch durchaus mit Vorschusslorbeeren ein bisschen, ne? Gilt als sehr spielintelligent, sehr kreativer Spielmacher, guter Allrounder insgesamt.
Genau.
So. Also war noch ein bisschen teurer als der Kollege Davison. Also auch das, muss man ja sagen, ist kennt man von Holstein jetzt nicht so sehr aus den letzten Jahren, dass da gleich mehrere Kandidaten. Klar, man hat ein bisschen was eingenommen, aber das hatte man früher auch. Denke mal an Lee und so weiter, dass das auch wieder wirklich direkt für Millionenbeträge reinvestiert wird. Ne? Mhm. Also das scheint auch so ein bisschen neuer Ansatzpunkt vielleicht zu sein, auch unter dem neuen Sportchef Olaf Rebbe.
Naja, ist auch ein bisschen in der ersten Liga, ist ein bisschen was hängen geblieben an Geld. Das hat ja kaufmännische Geschäftsführer Wolfgang Schwenke schon offen eingeräumt, dass der Umsatz über 60 Millionen war. Und da bleibt natürlich auch ein bisschen was über, ne? Und das sind ja, wenn du 2,4 von Remberg nimmst, 400 von Sterner und 750 Sockelbetrag bei Pichler, ist ja auch schon was auf der Habenseite, kann man ja auch ein bisschen was ausgeben. Und es stehen ja möglicherweise auch noch der ein oder andere Verkauf an. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist ja alles jetzt Status quo,
so.
Stand heute.
Mhm.
Da kann natürlich noch was passieren, das stimmt. Trotzdem finde ich einfach, dass das so, es ist ja relativ normal jetzt zu diesem Zeitpunkt.
So.
Und das ist aber, finde ich, schon was Neues.
Ja, das stimmt.
Ne? Also
das
ist ein bisschen neue Herangehensweise.
Mhm.
Bisschen sich durch dieses Jahr Bundesliga, auch was das angeht, vielleicht auch was das Standing am Markt angeht, das Handeln am Markt angeht, ein bisschen auf ein höheres Niveau gehoben einfach. Ne?
Ja, und mit einem Überzeugungstäter an der Spitze, der nachgewiesen hat in seiner Historie, ich meine natürlich Olaf Rebbe, der nachgewiesen hat, dass er den kaufmännischen Part auf jeden Fall versteht. Wenn man sich die Transfererlöse der jüngeren Vergangenheit anschaut, das ist schon teilweise beeindruckend. Ist natürlich wichtiger ist natürlich erstmal der sportliche Ertrag. Ne? Aber wenn man die Spieler wie ich nehme jetzt exemplarisch eben Casper Davidson und Jonas Terkelsen, wenn man die mal exemplarisch nimmt, dann ist natürlich da, wenn die sportliche Rechnung aufgeht, ist das könnte das ein grandioser Wechsel für die Zukunft sein. Ne?
Ja, absolut.
Also das muss man klar sagen. Dass das immer mit gewissen Risiken behaftet ist, ist ja völlig klar.
Ja, dieses Mittelfeld ist höchst vielversprechend. Also muss man wirklich sagen.
Also die 8 externen Neuzugänge, müssen ja nicht alle aufzählen, kommen aber Luca Prasso und Luis Köster und Leon Peduzzi noch dazu, der Innenverteidiger aus Ingolstadt, Svitinovic, im Laden, müssen nicht alle aufzählen und alle, wir müssen die ja auch erstmal sehen. Ne?
Ja, also,
das bei Davidson, Robert Wagner und Jonas Terkelsen kann man etwa einschätzen, der Rest muss ja erstmal zeigen, wie es geht oder so, oder ob es geht. Oder haben wir noch einen vergessen, ne? Für Markus Müller vom VfL Osnabrück.
Ja.
Als, ich will mal in An- und Abführungszeichen setzen, Benny Pichler-Ersatz. Zumindest was die Körperstatur anbelangt, kommt dann noch ein bulliger.
Sturmtank.
Genauso wie Benny, 1,88 groß, Bulle, unter Fußballern wird das gerne Büffel genannt, der in der Angriffsspitze ist. Hat jetzt nicht mega viele Tore für den VfL Osnabrück geschossen, ist aber mit seiner Leidenschaft, gerade noch vom Osnabrücker Kollegen gehört, da irgendwie, der hatte so eine Art Standing-Publikumsliebling, weil wenn der auf dem Platz stand oder eingewechselt wurde, ging immer ein Raunen durch, so jetzt passiert noch was da vorne oder so, und auf diese Karte setzt Holstein wahrscheinlich auch. Vielleicht entwickelt er sich auch noch in eine Richtung, die man so gar nicht erwarten konnte, mit guten Nebenspielern oder noch besseren Nebenspielern, als es vielleicht in Osnabrück der Fall gewesen ist. Also,
ja, das ist so typisch bisschen Breite, ne?
Genau.
Also aus der dritten Liga, schon mal Profifußball reingeschnuppert, schon mal auf
ehrgeizig
der Ebene Erfahrung
wie Sau,
gesammelt, ne? Genau. Und aus dieser Breite kann dann ja auch gerne Spitze werden.
So.
Das haben wir ja zum Beispiel auch bei Nikolai Remberg gesehen, der sogar aus der vierten Liga kam.
Genau. Also. Genau. Also den haben wir vergessen. Also alle 8 externen Neuzugänge zwischen 18 und 22, ne?
Ja.
Ja, das zeigt schon, wohin die Reise führt irgendwo, ne? So, und das Einzige, was mir dann ein bisschen Sorgen macht, jetzt, wenn man die noch möglichen Verkäufe oder Abgänge vielleicht inkludiert in seine Überlegungen, aber was mir, wer führt so eine Rasselbande da, ne? Also jetzt hast du, ich nehme mal jetzt Mittelfeld, Armin Gigovic ist auch erst 22 glaube ich, ist oder 23, also jedenfalls auch noch nicht jetzt der alte Hase, der mit allen Wassern gewaschen ist oder so, und möglicherweise ist das auch noch einer, der bei anderen Vereinen auf der Liste steht als bosnischer
Nationalspieler
und Stammkraft da, und Also das muss man nochmal abwarten, wenn die Bundesliga wieder einsteigt oder sowas, richtig in den Trainingsbetrieb einsteigt, die erste Liga, da ist ja erfahrungsgemäß dann immer noch relativ viel Bewegung. Ja, Alexander Bernhardsson, schwedischer Nationalspieler, 26, das sind alles tolle Spieler, aber jetzt nicht so, eigentlich müsste man, und Bernhardsson ist, glaube ich, wenn ich das sagen darf, da muss man sich keine großen Sorgen machen, das wäre sicherlich für viele Vereine ein interessanter Spieler.
Ja.
Der ist jetzt, sag ich mal, bis zu einem wirklich so unmoralischen Angebot, dass man es wirklich nicht mehr ablehnen kann, steht der auf der Liste der Unverkäuflichen.
Ja, der soll Anker werden, ne? Das hat man glaube ich, schon mal so
genau
zwischendurch rausgehört.
Das
ja.
nur mal nebenbei eingeschoben, so gesucht wird irgendwie so ein Holtby 2.0.
Mhm.
Jetzt vielleicht noch ein bisschen laufstärker als der Luis jetzt in der Schlussphase, aber auch für die Kabine, wie man heutzutage ja immer sagt, und auf dem Platz auch, um das Zepter zu schwingen. Vielleicht sogar nur vom Seitenrand manchmal. Also so ein Typ wäre wahrscheinlich noch sehr sinnvoll, wenn es den irgendwo auf dem Planeten gibt oder sowas, finanzierbar und Sport, also in Relation Finanzen und sportliche Erwartungshaltung, wenn das zusammenpasst. Wir sind dann mal gespannt und vertrauen dann mal auf die Expertise der dafür zuständigen Transferpolitiker in Kieler Kreisen.
Also dass noch was passieren wird. Steht fest, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja, klar.
Sowohl an der Position, du hast die Abgänge angesprochen, also da gibt es weiterhin ja Kandidaten. Gigovic ist einer, Machino ist sicherlich einer.
Muss man sich
auch gerade für Japan wieder toll gespielt, ne? Also klar.
11 Buden, 4 Assists in der Bundesliga, da bist du im Schaufenster, da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst oder sowas, ne? Und schon erstaunlich, auch der hatte eine Ausstiegsklausel. Mhm. Nach meinem Kenntnisstand zumindest 3,5 Millionen bis 31. Mai und hat keiner gezogen. Zeigt denn, dass die Interessierten, also die Clubs, für die Schuto möglicherweise in Frage kommt, ich nenne jetzt mal Werder, Bremen oder vor allem Borussia Mönchengladbach, jetzt auch nicht so auf der Kohle sitzen, dass sie das so frei weg rausschmeißen können. Die müssen auch erstmal wieder Erlöse generieren, damit sie wieder was ausgeben können. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auf ein Leihgeschäft mit irgendeinem Erstligisten ausläuft. Dass Schudo in der ersten Liga spielen möchte, präferiert sogar in Deutschland, hat einen ganz einfachen Grund. Das ist zum einen natürlich die Gegner, mit denen man sich misst, der sportliche Reiz, das ist die finanzielle Geschichte selbstverständlich, das ist aber vor allem der Blick auf die WM nächstes Jahr in USA, Kanada und Mexiko. Und da er jetzt sich wirklich festgebissen hat, offenkundig im Kader der japanischen Nationalmannschaft, möchte er diese Chance natürlich auch beim Schopfe packen und da am Ball bleiben, das sprich im Fokus bleiben. Und das ist er natürlich in einer höchsten Liga deutlich mehr als in der zweiten Liga in Deutschland. Qualitativ ist das auch gut, aber das dürfte für die Qualität der japanischen Nationalmannschaft dann schwer werden. Und das möchte er natürlich auf jeden Fall, eine WM-Teilnahme. Wer würde es ihm verdenken, irgendwo, ne?
Ja, logisch. Vielleicht gibt es ja ein Leihtauschgeschäft mit Leon Opitz. Das wäre mal was.
Ja, das ist. Also diese Transferzeiten und Verhaltensweisen, also ganz ehrlich, das ist ja spannend, wer sich da ernsthaft mit beschäftigen möchte oder so, aber es wird ja immer absurder, ne? Also jetzt hat Werder einen neuen Trainer, der Holstein ist sich mit Leon Opitz augenscheinlich klar geworden über Finanzen und sportliche Aussichten und was nicht alles dazugehört. Werder ist eigentlich auch damit einverstanden, kriegt aber dann den neuen Trainer. Der neue Trainer Horst Steffen aus Elversberg sagt, nee, den möchte ich vielleicht doch nochmal selber im Training sehen. Ja, hallo, was soll denn da noch passieren? Kann der auf einmal 10-mal mehr den Ball hochhalten, der junge Mann da für die Offensive 20? Was sollte, ganz ehrlich, ich verstehe das alles nicht mehr. Es ist genauso krank da die Nummer mit Ole Werner in Leipzig, dass die immer noch keinen Trainer haben. Oder jetzt die Hängepartie in Hannover mit Christian Titz.
Ja.
Jetzt hat es dann geklappt mit Magdeburg, der Wechsel irgendwo, ne, der sowieso klar war. Gut, dann ging es um Ablösesummen und reines Pokergeschäft dann letztendlich. jetzt kommt Hannover 96 ernsthaft auf die Idee, sich selbst irgendwie mehr oder weniger auf den Favoritenschild zu setzen, weil sie jetzt den neuen Trainer haben, der da garantiert, dass, weil er Magdeburg aus der Versenkung hochgeführt hat, weil er beim HSV einen super Eindruck hinterlassen hat. Die Nummer bei Rot-Weiß Essen, die verschweigen wir da mal jetzt an der Stelle in der Vita von Christian, passt nicht so gut. Es mag alles sein. Ich drücke auch Hannover, wie ich allen die Daumen drücke, drücke ich auch Hannover die Daumen. Ich finde es immer schwierig, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt einer Saisonvorbereitung, das erste Punktspiel ist noch nicht mal in Sichtweite, schon anfängt. Also der Anspruch von Hannover 96 muss schon sein, jetzt wieder Kontakt zur Bundesliga aufzunehmen. Naja,
gut. Es hat jetzt sechsmal in Folge nicht geklappt. Man will jetzt nicht der zweite HSV werden. Man ist ja schon der kleine HSV. Da muss man auch nicht der zweite HSV werden.
Gehört schon zu den Zweitliga-Dinos 96.
Ja. Ich nehme dir deinen Altruismus auch nicht ab an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wundere mich nur, was so manchmal so, das ist, halte ich also für, geht vielleicht in Hannover nicht anders.
Kann sein, ja.
Um den Club zu verkaufen, aber also aus wertneutraler Sicht betrachtet, finde ich das also wirklich schon, ja, okay, kann man machen, muss man nicht, ne? Das ist die Kategorie davon. Da finde ich es also bei Holstein schon deutlich interessanter irgendwo. Natürlich haben wir darüber gesprochen, dass das Interview des ausgeschiedenen Aufsichtsrats Gerhard Lüthje hatte ja Brisanz genug und natürlich auch mit der Passage, was die Zielsetzungen anbelangt für die kommende, also für die anstehende Saison. Oberes Tabellendrittel sollte drin sein, kann auch, das beinhaltet Platz 1 bis 6, wenn man das mathematisch betrachtet. Und das ist mit dem Kader von Holstein auch möglich. Aber wie gesagt, es ist ja alles konjunktiv. Die Hochtalentierten, die da alle sich die Klinke in die Hand geben und sicherlich mit Marcel Rapp und seinem Staff eine super, super Begleitung im Rahmen ihrer Entwicklung bekommen. Aber sie müssen es auf den Platz bringen. Und zweite Liga ist hartes Brot.
Ja, es ist ne? Hartes Geschäft, ne? Mhm. Und man hat auch gesehen, wie schnell man da dann, wie schnell es nach oben gehen kann, wie schnell man aber auch da rausfallen kann, wie schwer man sich tun kann. Also müssen nur nach Schalke gucken, wir müssen nur zu Hertha gucken. Da gibt es genug Beispiele.
Ah ja, der nächste Top-Favorit.
Sowieso. Big City Club, weißt du. Ja. Aber es ist halt schwer. Es ist super eng. Es ist super eng, es ist viel. Dann auch Kampf, es ist viel Mentalität, Einstellung, es ist viel Tagesform und so.
Ja, auch eine andere Art von Resilienz als in der ersten Liga. Genau. Ne? Da ist ja der Begriff ja schon fast missbraucht worden in der Häufigkeit. Aber das ist jetzt eine ganz andere Resilienz. Mhm. Ne? Könnt ihr mir vorstellen, beispielsweise, wenn es gut läuft bei Holstein, um noch auf die Kaderzusammenstellung zu kommen, ohne Namen nennen zu müssen irgendwo, dass die doch sehr fragile Deckung mit den 80 Gegentoren, glaube ich, waren es in der Bundesliga-Saison, dass die mit der neuen Besetzung des Mittelfeldes, dass die Deckung durchaus stabiler werden könnte. Zum anderen ist die Qualität der Zweitligastürmer und Zweitliga-Angreifer natürlich nicht so hoch, dass sie jetzt jeden Fehler gleich bestrafen oder sowas, aber zu viele darf man sich natürlich auch nicht leisten. Aber wenn du dir die Namen durchliest, ne, mit der jetzt dazugehörigen Bundesliga-Erfahrung, Zeck, Johansson, Ivicic, Gomenda, Nekic, der noch gar nicht.
Auch im Neuzugang quasi.
Ja, auch Neuzugang, wie übrigens im Mittelfeld auch Ando Kilati, ne?
Ja, richtig.
Der schon Ansätze gezeigt hat, was da vielleicht rauskommen könnte. Mhm. Patrick Eras kommt zurück, dann Zvitinovic, Rosenboom, auf den Außenbahnen noch Teukin. Mein lieber Scholli, da müssen sich aber die anderen Zweitligisten gewaltig anstrengen, um so eine Armada zusammenzustellen. Und jetzt habe ich bestimmt noch den einen oder anderen Namen, Komenda, vielleicht habe ich den auch noch vergessen oder sowas. Also
für Teukin zum Beispiel auch könnte diese Verdichtung im Mittelfeld, wenn ich das mal so sage, diese vielleicht höhere Stabilität im Zentrum ja auch nochmal was bringen.
Na, natürlich.
Mehr Offensivmöglichkeiten. Und der hervorragende Flankengeber haben wir gesehen in der letzten Saison. Also ein ganz kleines bisschen die Statik verbessert, was dann Auswirkungen auf das gesamte Spiel haben kann. Ne? Also
Weil viele, viele Fehler, das muss man ehrlichkeitshalber sagen, da ist natürlich immer die Deckung, weil da dann sind ja auch individuelle Schnitzer passiert, da die dürfen natürlich nicht auch in der zweiten Liga nicht passieren, aber viele Sachen sind auch dadurch passiert, dass im Spielaufbau der Ball so schnell verloren gegangen ist. Und dann bist du als Abwehrspieler in der letzten Kette manchmal auch wirklich das ärmste Schwein und siehst dann blöd aus, aber der eigentliche Fehler ist vorher passiert. Das könnte natürlich durch die neue Besetzung und dann eben eine Etage, sportliche Etage tiefer, könnte natürlich anders aussehen.
Genau.
Mega spannender Kader.
Sehr, sehr spannend.
Mega spannender Kader.
Der sich jetzt zusammenfinden muss dann, relativ fix.
Wir müssen noch eine Frage noch reinschmeißen, irgendwie. Ein Kritikpunkt in der Analyse war ja auch die Torwartposition.
Ja.
Was machen wir da denn?
Ja.
Also, was machen wir denn da?
Ja, weiß ich nicht.
Nur mal raus.
Ich vertrete ja, ich hab ja auch letzte Saison die Ansicht vertreten, dass es daran nicht gelegen hat.
Gut.
Also da bleibe ich auch bei. Und deswegen, also für mich ist da, die sollen in der Vorbereitung, sollen sie gucken, wer von den beiden den besseren Eindruck macht. Ich bin da relativ schmerzfrei tatsächlich an der Stelle. Also, ja,
gut. Ja, ich würde mir im Dreigestirn Tom Dehne, Timon Weiner und Engelhardt eine neue Planstelle, nicht eine zusätzliche, sondern eine Planstelle neu besetzt wünschen. Und das wäre nicht der Kollege Engelhardt. Also ich würde mir wünschen, ich hab volles Vertrauen in Tom Dehne und Timon Weiner, dass darin geht's nicht. Es geht auch da um den Blick nach vorne und für mich. Und ich finde, beide haben Tom Dehne noch mehr als Timon Weiner gezeigt, dass sie auch in der Strafraumbeherrschung Qualitäten besitzen, wenn man die Faust dann wählt, statt immer den Ball fangen zu wollen. Aber beide haben auch in diesem Bereich, auch gerade Tom Dehne in den letzten Spielen, zwei Spiele gehabt, die wirklich Punkte gekostet haben. Und ich würde mir dann einen Impuls wünschen, jemanden, der auch dadurch besticht, dass er keiner oder weniger Furcht hat, die Linie zu verlassen. Eine Furcht beispielsweise, die sicherlich bei beiden Keepern auch daher gekommen ist, weil jeder Schnitzer, wenn du da irgendwie nicht richtig raufläufst, in der ersten Liga natürlich auch gnadenlos bestraft wird. So, und dann hast du natürlich, wenn du sowieso nicht der Weltmeister bist im Rauslaufen, dann wirst du sicherlich mental auch nicht stärker dadurch, dass jeder Fehler bestraft wird. Ne? Das ist also alles absolut menschlich und nachvollziehbar. Und ich würde mir da, wenn es dann nicht so ist, ist es auch in Ordnung. Dann werden Erfolge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht grandios scheitern in der Zukunft.
Ja.
Aber für die Fortentwicklung könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber das nur als meine persönliche Ansicht.
Ja, darum geht es ja hier.
Ja, darum geht es ja eigentlich.
Es geht hier ja nur um persönliche Ansicht.
Ja, und dann noch um meine.
Sonst können wir um dann nochmal das bekannte Meme zu zitieren, sonst können wir es lassen.
Ja, genau.
Also wirklich spannend. Mal gucken, wie sich das entwickelt, wie das Zusammenwachsen funktioniert. Das Trainingslager spielt da eine Rolle, weil wir uns hier an unserem Podcast-Stammtisch schon wieder verquatscht haben. Aber trotzdem nochmal kurz drüber sprechen. Also nur kurzer Fahrplan. Wir haben schon kurz angerissen. Montag Trainingsauftakt in Gettorf. Dann
ohne Nationalspieler.
Die
kommen erst am 26. Genau, oder 27.
Die steigen dann relativ kurzfristig vor dem Abflug ins Trainingslager ein. Am 29.06. steht das auf dem Programm in den USA. Noch ein bisschen länger weg.
Vorher noch das Testspiel in Flensburg.
Genau, gibt noch Testspiele. Programm. Ich wollte jetzt nicht das gesamte Programm hier
nein.
Das kann man ja bei uns auch noch auf den anderen Kanälen sich durchaus nochmal angucken, abspeichern.
Entschuldigung.
Wie auch immer. Alles gut. Ich wollte darauf hinaus, dass einer noch länger fehlen wird, beziehungsweise der ist zwar auch irgendwie da, aber in anderer Mission, nämlich John Tolkien, aktuell beim Gold Cup unterwegs. Der läuft ja auch noch.
Gold Cup heißt das übrigens.
Danke. Zusätzlich parallel zur Club-WM, dieser merkwürdigen Veranstaltung, sage ich jetzt mal, gelinde, es wäre eine eigene Folge. Dann der Gold Cup, der CONCACAF, ne, also des Kontinentalverbands von Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Klar, kann man machen, auch noch parallel. Auftaktspiel USA, 5-0 gewonnen gegen Trinidad und Tobago, Tolkien aber nicht gespielt.
Aber im Kader.
Im Kader gewesen, genau jetzt am ich glaube, Freitag 2.30 Uhr unserer Zeit oder so, zweites Spiel gegen Saudi-Arabien, neuerdings in Nordamerika. Nein, also da muss man Gastteams haben bei dieser Veranstaltung Tradition, und Saudi-Arabien ist als WM-Gastgeber, kommender WM-Gastgeber da eingeladen, genau wie es Katar war beim letzten Mal 2021. Also das ist das zweite Spiel für die USA. Das heißt, der ist da jetzt gerade noch aktiv im Pflichtspieleinsatz, während seine Kollegen so langsam das Training aufnehmen.
Ja, das wird spannend, wie das denn funktioniert, ne? Das Endspiel im Gold Cup ist für den 6. Juli terminiert und das Trainingslager geht bis 9. Juli. Vielleicht kann John ja, wenn es für die USA optimal läuft, dann beim Rückflug dabei sein. Das wäre ja auch kostengünstiger.
Ja. Und klimaschonender.
Und klimaschonender, genau, das ist dann noch viel wichtiger. Ja. Aber es ist natürlich nicht optimal, sagen wir mal so. Wie ich ja persönlich das ganze Trainingslager habe ich ja ein bisschen, ich will nicht sagen Bedenken, aber das könnte man sich auch anders vorstellen irgendwie, wenn man da ein bisschen konservativer veranlagt ist. Soll heißen, also Österreich ist auch schön für Trainieren und könnte dann, was die Folgeerscheinungen in Sachen Nachhaltigkeit sportlicher Natur für die Spieler anbelangt, durchaus wertvoller sein, weil in Amerika ja natürlich, wie man ja vom Verein gehört hat, nicht nur auch trainieren will, auf sicherlich guten Anlagen mit allem drum und dran, aber man will ja auch viel Kulturprogramm im weitesten Sinne machen, da Botschaftsdienste für die deutsche Bundesliga und zweite Liga verrichten, alles nachvollziehbar. Ja. Aber bei dem eng getakteten Plan, das erste Punktspiel ist schon am 1. August oder am Wochenende 1. August, ich halte das für nicht gut. Das Trainingslager. Ich finde, das ist.
Ja, ich finde, es mag aus Marketinggründen und so Sinn machen, absolut, keine Frage. Und ist insgesamt ist es sicherlich, wie soll man sagen, insgesamt ist ja ein USA-Trip erstmal was Schönes.
Das sei auch jedem gegönnt.
Also, genau. Mhm. Aber aus sportlicher Sicht, also mit dieser langen An- und Abreise, Flugreise dahin ohne Ende, dann. Aus moralischen Überlegungen muss man auch sagen, hat es kleines Geschmäckle. Liegt jetzt im Moment natürlich auch ein bisschen an dieser ganz merkwürdigen Politik, die da betrieben wird.
Das war vielleicht in der Planungsphase so
nicht. Genau, das war noch nicht also, so. Aber da muss man ja Angst haben, dass man bei der Einreise irgendwie im Abschiebeknast landet mittlerweile. Das ist ja irgendwie ganz
Minnesota
komisch.
Minnesota ist ja auch nicht so
sicher. Genau, in Minnesota, ein Bundesstaat, wo Politiker-Ehepaare irgendwie gerade erschossen werden, ist jetzt auch nicht so super schön. Dann, was ich angesprochen habe, und ich meine das ganz ernst, aus Klimagründen, da zu überlegen, den ganzen Tross da irgendwie rüber zu jetten, anstatt halt irgendwie vielleicht innerhalb Europas, wo es ja im Sommer durchaus auch Trainingsmöglichkeiten gibt und die Temperaturen auch dementsprechend sind. Also, dass man im Winter nach Spanien oder so dann vielleicht aus Gründen der Professionalität ausweicht, kann ich absolut nachvollziehen. Aber da finde ich, ist das einfach ein bisschen, weiß nicht, ist irgendwie ein zu viel. Irgendwie ein bisschen over the top.
Ja.
So, wie gesagt, aus Marketing, Marktgründen und so weiter ist das sicherlich sinnvoll, Vermarktung, nicht nur für die Bundesliga, auch vielleicht für sich selbst als Verein, also klar, auch vielleicht Marktbeobachtungen, was Spieler oder so angeht, wie gesagt, jetzt auch mit Club-WM und Gold Cup sind da ja große Turniere gerade alle irgendwie parallel und alles guckt gerade fußballerisch ein bisschen dahin und so, ja, mag alles sein, aber es hat einfach einen kleinen so Moment, finde ich.
Ja, wenn sie den Klassenerhalt geschafft hätten und die Bundesliga eben dann 3 Wochen später startet oder so, dann ist es ein ganz anderes Thema.
Ja.
So finde ich es also auch schwierig. Ich meine, es ist vom 9. Juli, wenn der Rückflug ansteht, bis zum Punktspielstart immer noch genug Zeit. Aber eigentlich ist die Periodisierung eines Trainingslagers, was die Trainingsinhalte anbelangt, ist ein bisschen zerrissen irgendwo.
Ja, also, das stimmt.
Ist kein Drama, sind alles junge Leute, das werden sie schon hinkriegen irgendwie, aber also optimal ist anders, würde ich mal sagen. Aus sportlicher Sicht.
Ja. Und für den Körper ist sicherlich auch nicht gut, wenn man 12 Stunden eingefercht in einem Flugzeug sitzt.
Meinst du, die weiß sitzen nicht Business Class oder so?
Das weiß ich nicht.
Och.
Mal gucken.
Oh, vielleicht werden sie sagen, wir sind die Störche. Ja. Vielleicht kriegen sie dann extra Platz irgendwo.
Ich
ne?
weiß es nicht. Das ist eine Frage der Finanzierung dann wieder.
Oh, da können die Geschichten nicht auf Flüge nach Amerika zu turnieren. Ey, da hab ich noch welche auf Lager. Aber das würde. Da
sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
Ja, das ist aber dann eine eigene Folge.
Trainingslager rekapitulieren. Ja, machen wir einmal. Opa historisch. Kannst du mir gut vorstellen.
Ja, ich auch. Ja, kannst du dir nicht. Das ist so blöd kann man gar nicht sein, wie ich gewesen bin.
Aha. Gut. Kleiner Cliffhanger für irgendwann mal. Auch schön. Wir gucken uns das an. Wir werden da uns als Beobachter natürlich ins Zeug legen, um dann das hier auch an entsprechender Stelle nochmal einzuschätzen. Ihr findet den Sommerfahrplan natürlich bei uns auf KN Online und wir haben ihn ja in Print auch schon drin gehabt, zum Beispiel auf allen Kanälen möglich, sich darüber zu informieren, wie das bei Holstein weitergeht. Wir gucken uns das an. Wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Suche, was das angeht, ne? Waren die Kieler Woche mal ab, warten mal das Trainingslager ab, werden uns dann bei Zeiten im Juli wieder melden. Natürlich rechtzeitig vor dem eben angesprochenen Pflichtspielstart am 1. August-Wochenende. Und harren mal der Dinge, die da kommen in der weiterhin offenen Transferfenster, in der laufenden Transferperiode.
Also das kann man vielleicht noch sagen, wenn ich dich kurz noch unterbrechen darf, wenn so diesen Abstiegsblues, ne?
Ja,
den verspürt man hier einfach nicht.
Das finde ich auch, das ist tatsächlich
so.
Das ist
doch irre, ne?
Ja.
Also in anderen Clubs wurde, oh ja, gut und schön und sowas, ne? Hier ist Abstiegs. Nö, total. Also wenn mein Gefühl das Gefühl widerspiegelt, was ich allgemein so wahrnehme, dann ist das echte Vorfreude.
Ja, aber es ist ja aber auch wirklich genauso, wie wir es gesagt haben, auch ja schon öfter. Und das ist, finde ich, ist wirklich auch vom Gefühl her so. Der Bundesliga-Aufstieg bedeutet halt, dass man das Jahr drauf mindestens in der zweiten Liga spielt.
Das ist es.
Und so ist es halt. Man spielt in der zweiten Liga, ist alles fein.
Ja. Also,
dritte Liga muss nicht sein. Nee. Aber so, zweite Liga ist alles okay. Dann noch schön Fußball spielen, was man von Holstein eigentlich kennt. Und vielleicht oben mitspielen. Und ich glaube, dann sind auch viele hier einfach schon zufrieden.
Ja.
Und ich bin das durchaus auch, muss ich sagen.
Siehste, dann ist doch alles gut.
Dann ist doch alles in Ordnung, oder nicht?
So. Jetzt kann ich ja
beruhigt. Jetzt haben wir es ja geschafft.
Beruhigt erstmal in den nächsten 14 Tage, drei Wochen Podcast-Pause gehen.
Ja, dir fällt schon was ein, um mich zu ärgern wieder. Kenn dich doch. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Euch da draußen schönen Sommer, schöne Zeit ohne rollenden Ball, zumindest hier bei Holstein. Genießt das, guckt euch gerne an, was da die Clubs und vor allen Dingen Holstein so treiben. Wir werden euch natürlich auf den entsprechenden Kanälen umfassend informieren, KN Online und so weiter. Newsletter gibt es einmal die Woche, um das alles einmal zusammenzufassen. Und an uns irgendwann mal wieder.
Ja.
Nee, nicht allzu langer Zeit.
So sieht's aus.
Im Juli. Am besten abonniert ihr uns einfach bei Spotify und Co., dann kriegt ihr nämlich eine Nachricht, wenn wir wieder drauf sind, sozusagen. Einfacher geht's ja nicht.
Was es alles gibt.
Verrückt, oder?
Mhm.
Diese Technik.
Ja, Internet setzt sich nicht durch.
Ne, glaube ich auch nicht. Grüße aus dem Neuland.
Ciao, ciao.
Tschüss.